Letzten Sonntag, da wurden wir durch das Wort Gottes in der Predigt ermutigt. Wisst ihr es noch? Schritte zu wagen im Vertrauen auf einen großen Gott. Wie Mose, der nach seiner Berufung Gott vertraute und sich aufmachte nach Ägypten, um Gottes Auftrag zu erfüllen, so sollen auch wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen und Schritte gehen im Vertrauen darauf, dass unser großer, heiliger Gott einen Plan hat. Und dass er hält, was er verspricht. Kennt ihr das auch, meine Lieben? Dass man in seinem Herzen weiß, weil ich diese Beziehung zu Jesus habe, weil ich den Herrn liebe, weil ich ihm und auch seinem Wort vertraue. Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Weil das so ist, will ich diesen Weg gehen, den er mir zeigt. Ich möchte Schritte wagen im Vertrauen auf meinen großen Gott. Und dann geht man los und es dauert nicht lange, bis die ersten scheinbar unüberwindbaren Stolpersteine auftauchen. Und bald stellt sich heraus, der Weg, den Gott uns weist, der ist voller Stolpersteine. Es ist ein schmaler Weg. Auf Schritt und Tritt lauern neue Gefahren. Immer wieder stoßen wir auf Ablehnung und Angriffe und Anklagen und Abweisungen. Menschen verstehen uns nicht. Sie haben andere Vorstellungen und Erwartungen wie wir. Und vor allem, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die Gott nicht kennen, da wird die Kommunikation dann manchmal recht holprig. Man eckt an. Manchmal redet man auch aneinander vorbei. Aber auch Christen können verletzend und auch lieblos sein. Und wir werden auf unserem Weg des Glaubens immer wieder auf Hindernisse stoßen, Prüfungen, Anfechtungen, Enttäuschungen. Das sind Erfahrungen, die uns oft entmutigen. Nun, die Bibel verspricht uns nicht, dass dann, wenn wir den Willen Gottes tun und in seinen Wegen gehen, das Leben immer einfach sein wird. Wir werden das sehen in den Abschnitten, die wir heute hier betrachten wollen. Und ich möchte mit dieser Botschaft, diese Betrachtungen aus Exodus, aus dem zweiten Buch Mose, fortsetzen. Ich habe die Botschaft überschrieben, Stolpersteine auf dem Weg. Letztens Sonntag haben wir gehört, dass Mose und Aaron eine Konferenz mit den Ältesten der Israeliten hatten und wie das Volk zunächst voll begeistert war von diesem Exodus-Projekt, das Mose ihnen vorstellte. Und sie beten Gott an und freuen sich über den Erlösungsplan Gottes. Und dann lesen wir in 2. Mose 5, Vers 1 von der ersten Audienz des Mose bei dem Pharao. Wahrscheinlich war das Amenophis, der zweite, Sohn von Thutmosis dem Dritten. Das hier ist eine Statue von ihm aus dem Ägyptischen Museum in Turin. Aber ich finde, die sehen alle gleich aus. Der ähnelt ja der Sphinx irgendwie. Ähnlich. die Geschichtsschreiber meinen, das könnte der Pharao gewesen sein, das ist er sehr wahrscheinlich gewesen. Und da lesen wir, danach gingen Mose und Aaron hinein und redeten mit dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Ich weiß nicht, was Mose gedacht hat, als er in den Palast des Pharaos ging. Gott hatte ihm ja gesagt oder auch gewarnt, dass der Pharao nicht sofort einlenken wird. Aber vielleicht hatte Mose sich doch das etwas einfacher vorgestellt. In Vers 2 lesen wir, wie der Pharao auf Moses Forderung reagierte. Er antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Hier tauchen zwei einfache, schon etwas ältere Hebräer auf und fordern den Pharao heraus, der die Person und die Gegenwart des großen ägyptischen Sonnengottes Ra verkörperte. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste festhalten. Wer ist denn dieser Herr? Ich kenne ihn nicht, denn ich allein bin Herr in Ägypten. Welche Ironie. Eigentlich stellt der Pharao hier die richtige Frage. Darum geht es in dieser Exodus-Geschichte und besonders auch in diesen Kapiteln 5 bis 15. Wer ist dieser Herr? Es war Gottes Ziel, dass der Pharao und die Ägypter erkennen, wer der wahre Gott ist. Noch mehr. Auch das Volk Israel hatte von diesem Gott nur vom Hörensagen vernommen. Es sollte jetzt erkennen, und das bedeutet immer auch erfahren, beziehungsmäßig erfahren, wer Jahwe, der ich bin wirklich ist. Gott ist der selbst existierende, souveräne Herr, der große Befreier und Erlöser seines Volkes. Im Grunde ist schon die bloße Nennung des Namens Jahwe ein Versprechen, dass Gottes Identität im Verlauf der Geschichte sowohl den Hebräern als auch den Ägyptern deutlich werden wird durch diesen Namen. Denn wenn dieser Name Jahwe erscheint, hat er immer eine Verbindung mit Gottes Befreiungs- und Errettungstat. Genauso ist es auch, wenn wir den Namen Jesus sagen. Der bedeutet nämlich auch Retter, Yeshua, Retter. Und wie ich das schon angedeutet habe in anderen Predigten, ich bin der Überzeugung, dass es sich um die gleiche Person hier handelt. Mose und Aaron zitieren, was Gott ihnen hier aufgetragen hat. 1. Mose 5, Vers 3, und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unseren Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Das Zitat ist bis auf diesen Satz, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt, wörtlich, denn so hatte es Gott dem Mose gesagt. Interessant ist auch, dass Gott durch Mose dem Pharao nicht eindeutig sagt, die Zeit der Sklaverei ist Für die Hebräer ist endgültig vorbei. Ich werde mein Volk in ein Land ziehen lassen, das ich ihnen verheißen habe. Ich werde sie zurückführen. Auch darin sehe ich etwas von Gottes souveränem Wesen. Er ist nicht verpflichtet, alle Details dem Pharao zu sagen. Denn schon allein diese Forderung, lass mein Volk ziehen, will der Pharao nicht nachkommen. Wir lesen weiter, ab Vers 4. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes, das waren die ägyptischen Aufseher, die Sklaventreiber, und seinen Aufsehern, damit könnten sogar israelitische Vorarbeiter gemeint sein, er gab ihnen Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegel streichen wie gestern und vorgestern, lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegeln auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Mose und Aaron mit den Aufsehern, sie werden vorgeladen, und was sie vom Pharao zu hören bekommen, war Bad News. Eine ganz schlechte Nachricht. Härtere Arbeit, stärkere Unterdrückung. Wisst ihr, das ist fast so, als würde man eine Urlaubsanfrage stellen und vom Chef dann die Antwort bekommen: Es gibt überhaupt keinen Urlaub. Sondern ihr müsst zusätzlich zu den 70-Stunden-Woche ab sofort auch noch den Rohstoff selber bereitstellen. Das waren also richtig große Stolpersteine, die Mose plötzlich auf den Weg gelegt wurden. Die Hoffnung auf einen schnellen Auszug, auf einen schnellen Ausweg, schnellen Exodus, die musste er begraben. Und das arme Volk war noch größerem Arbeitsstress ausgesetzt. Dabei hatte Mose doch genau das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er war gehorsam gewesen. Aber das hat ihm den Weg nicht breiter, sondern einfacher gemacht, ganz im Gegenteil. Und aus dieser Episode, glaube ich, können wir schon erkennen, unser Gehorsam gegenüber Gott kann uns in Schwierigkeiten bringen. Wenn wir Gott gehorchen, heißt das nicht, dass wir automatisch auch ein leichteres, besseres Leben als Belohnung bekommen. Ich finde es auch immer sehr bedenklich, wenn Menschen nur deshalb zu Gott kommen und sich bekehren, weil sie denken, dass dadurch ihr Leben leichter wird. Mose war gehorsam. Er sagte die richtigen Worte zur richtigen Zeit mit der richtigen Einstellung. Aber das brachte ihm kein einfacheres Leben. Nicht nur der Pharao war stur und gemein, sondern auch die israelitischen Vorarbeiter fingen an, Mose und Aaron zu verurteilen. In den Versen 5 bis 19 lesen wir, dass die Vorarbeiter und die Aufseher der Israeliten sogar von den Treibern geschlagen wurden, weil das Volk die bestimmte Tagesnorm, sozusagen den Akkord, nicht leisten konnte. Und dann ging eine Delegation dieser Vorarbeiter zum Pharao und sie versuchen zu verhandeln, aber er wollte seinen Befehl nicht revidieren. Es gab sowieso zu viele Hebräer in Ägypten. Wenn ein paar tausend durch die schwere Zwangsarbeit umkamen, who cares? Was soll's? Gibt sowieso genug. Für ihn waren die Hebräer nur faule Hunde. Nur weil ihr faul seid, wollt ihr hingehen, um eurem Herrn zu opfern. Ich werde euch schon zeigen, wohin die Reise geht. An die Arbeit. Stroh bekommt ihr keins, aber die bestimmte Anzahl von Ziegeln müsst ihr trotzdem liefern. Und die Delegation dieser Vorarbeiter, die verlassen gedemütigt und geknickt diesen Audienzsaal des Pharaos und sie treffen auf Mose und Aaron und lesen wir mal, was sie sagen. Vers 19, da sahen die Aufseher der Kinder Israel, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, da trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, wenn ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben hat, um uns zu töten. Aus diesem Vers 21, da klingt ein richtiger Unmut hervor. Im Grunde machen diese israelitischen Aufseher Mose und Aaron dafür verantwortlich, dass sich die Situation des Volkes so verschlechtert hat, dass sie, seit sie hier aufgetaucht sind, dass sie das kaum noch schaffen können. Und irgendwo ist das ja auch logisch. Das waren ja die Fakten. Sie hatten ja recht. Und sie sagen, das soll euch der Herr heimzahlen. Im Grunde sagen sie, ihr seid schuld, dass es uns jetzt so schlecht geht. Es war dem Pharao also offensichtlich gelungen, die Israeliten zu entzweien. Das ist ja übrigens auch die bekannte Taktik der alten Schlange, des Widersachers, des Durcheinanderbringers, zu trennen, zu teilen, zu verwirren. Zu entzweien. Moses Berufung als Leiter des Exodus war in ernsthafter Gefahr. Der Weg schien versperrt. Die Ablehnung des Pharaos war ja zu erwarten gewesen. Aber die Ablehnung jetzt durch das eigene Volk, ich denke, das hat Moses schon hart getroffen. Können wir da ein bisschen uns in die Situation dieses Leiters hineindenken? Wenn man Ablehnung erfährt von Menschen, die Gott nicht kennen, dann ist das sicherlich auch unangenehm, aber man kann das besser wegstecken, weil man weiß, uns trennen ja unterschiedliche Weltanschauungen. Wir verstehen das Leben anders. Wenn zwei unterschiedliche Geister aufeinandertreffen, da kommt es zwangsläufig auch zu Spannungen. Aber wenn man plötzlich Kritik und Ablehnung aus den eigenen Reihen erfährt, dann tut das noch viel weh. Beim Nachsinnen über diesen Abschnitt, da musste ich auch daran denken, jeder, der Leitungsaufgaben wahrnimmt, der wird auch mit Kritik, mit Widerstand konfrontiert. In einem Buch habe ich mal gelesen, ein Buch über Leiterschaft, da schreibt ein gewisser Hans Finzel, je wirkungsvoller du leitest und je reifer du bist, desto mehr Kritik wirst du bekommen. Interessanter Satz. Es gibt Leute, die haben einfach eine dicke Haut und die können persönliche Vorwürfe problemlos wegstecken. Leider gehöre ich nicht zu denen. Mir gehen die Dinge immer sehr nach. Sie wühlen mich auf, sie beschäftigen und deprimieren mich manchmal, beeinträchtigen meinen Schlaf. Und so tröstet es mich, dass Mose... So sehe ich ihn eigentlich hier in der ganzen Geschichte, kein dickhäutiger Leiter war, sondern eher ein recht empfindsamer. Mose war ziemlich down nach diesen ganzen Vorwürfen. Aber er tut das einzig Richtige in dieser Situation. Er wendet sich zu Gott und beschwert sich mit dieser berühmten Frage: Warum? Warum hast du mich hierher geschickt? Warum all diese Komplikationen? Geschwister, wir werden hier ermutigt, alle unsere Enttäuschungen unserem Gott zu bringen. Unsere Enttäuschungen dürfen wir unserem Gott bringen. 2. Mose 5, Vers 22. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hierher gesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht errettet. Mose schreit seine Enttäuschung heraus. Und Gott hat ihn nicht dafür gerügt. Er akzeptiert das, was Mose sagt, als das, was es war. Verständliche Klagen in einer schwierigen Situation. Meine Lieben, Gott nimmt unsere Einwände ernst. C.S. Lewis hat mal gesagt, wir müssen vor Gott bringen, was in uns ist, nicht was in uns sein sollte. Das heißt, alle unsere Enttäuschungen, unser Frust über die Leute, die uns kritisieren, unseren Ärger, den wir empfinden, wenn wir wieder vor irgendwelchen blockierten Zielen stehen, nochmal ein Stein und dieser ist sogar größer als der andere da und wieder ein Stolperstein. All das können wir ihm bringen. Ich weiß nicht, welche Ernüchterung, welchen Dämpfer das wäre eine Art von Ablehnung, du kürzlich erleben musstest. Aber vielleicht kannst du aus diesem Wort, genauso wie ich, eine Ermutigung heraushören. Gott versteht uns in unserem Frust, in unserer Enttäuschung. Und er will unsere entmutigten Herzen ermutigen. Er will, dass wir neuen Mut fassen. Und durch sein Wort lenkt er unseren Blick über die gegenwärtigen schwierigen Umstände hinweg. Und das tut gut, denn das ist kein billiger Trost. Mose wurde vom Pharao verachtet und von seinem eigenen Volk verurteilt, aber Gott hatte Mose nicht vergessen. Gott war mit Mose und in Kapitel 6, Abvers 1 bis 9 lesen wir, wie er seinen Boten, seinen Diener ermutigt bei Gott. Findet ein entmutigtes Herz immer Hilfe? Das ist mein dritter Punkt hier. Wie wird Mose von Gott ermutigt? Wie werden wir ermutigt, wenn wir down sind, wenn wir einen Durchhänger haben, wenn wir enttäuscht sind oder wenn wir unter Druck stehen? In 2. Mose 6, 1 bis 9, da wird Mose daran erinnert, wer Gott ist und was Gott tut. Lass uns die Verse lesen. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen werde er sie aus dem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Und hier steht das Wort Jahwe. Ich bin Jahwe, der persönliche, selbst existierende, gegenwärtige Bundesgott. Das hast du doch nicht vergessen, Mose, oder? Ich bin Abraham. Und Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige, als der El Shaddai. Aber mit meinem Namen, Herr, mit meinem Namen Jahwe, habe ich mich ihnen nicht offenbart. Das heißt, die Patriarchen, die haben diesen Namen schon gekannt, den Namen Jahwe, denn er wird sowohl vor der Sintflut als auch später erwähnt. Aber diese volle Bedeutung dieses Namens, dass Jahwe ein Gott ist, der treu zu seinem Bund steht, der in einer heiligen Liebe sein Volk erlösen will. Diese besondere Bedeutung konnten die Patriarchen noch nicht vollkommen erkennen. Und so heißt es dann ab Vers 4, auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machten, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israel, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft retten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben. Ich, der Herr. Da wird Mose zunächst noch einmal daran erinnert, wer Gott ist. Ich bin Jahwe. Ich bin El Shaddai, Gott der Allmächtige. Ich bin der Herr. Ich bin euer Gott. Und dann nochmal in Vers 8, ich bin der Herr. Inmitten einer schwierigen, deprimierenden Situation hört Mose fünfmal, ich bin der Herr. Mit anderen Worten, Mose, deine Augen, sie schauen in die falsche Richtung. Lass dich nicht von der Ablehnung des Pharaos beeindrucken. Er ist für mich kein Hindernis. Ich bin der Herr. Lass dich auch nicht von der Kritik der Israeliten herunterziehen. Ihre Vorwürfe, ihre Ängste, die können meinen Plan nicht blockieren. Ich bin der Herr. Blicke weg von diesen Problemen. Blicke auf mich. Liebe Schwester, warum ist es so wichtig, besonders dann, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir enttäuscht und entmutig sind, uns zu erinnern, wer Gott ist? Warum ist es so wichtig, unsere Augen auf Gott zu richten? Die Antwort ist ganz einfach. Das, worauf wir unsere Augen richten, beeinflusst unsere Einstellung und damit auch unser Verhalten. Ich erinnere euch nochmal an die Stelle aus dem Hebräerbrief, diese bekannte Stelle Hebräer 12, wo es heißt, deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und wie können wir mit Ausdauer laufen und uns von der leicht umstrickenden Sünde nicht gefangen nehmen, nicht darüber stolpern und fallen? Wie ist das denn möglich? indem wir unseren Blick auf Jesus richten. Wörtlich heißt es hier, indem wir wegblicken von den anderen Dingen auf ihn hin. Das ist eine willentliche, bewusste Handlung. Auf ihn hinblicken, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Ein Läufer bei einem Wettkampf, der kann es sich nicht leisten, bei seinem Rennen herumzuschauen. Sein Blick ist auf die Laufrichtung, gerichtet. Und in unserem Leben als Nachfolger ist es ähnlich. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und ich denke, liebe Geschwister, oft beschäftigen wir uns zu sehr mit uns selbst und mit dem, was andere tun, was andere über uns denken oder auch sagen. Wenn man dem eigenen Ich zu viel Aufmerksamkeit schenkt und wenn das Verhalten von anderen uns zu sehr in Beschlag nimmt, dann werden wir unweigerlich entmutigt und enttäuscht werden. Worauf sind deine Augen gerichtet? In einem alten Lied, da heißt es, blicke nur auf Jesus. Mitten in dem Streit wird der Kampf auch heißer. Hilfe ist bereit. Ist der Feind gleich mächtig, deine Kraft nur klein? Blicke nur auf Jesus, sein Sieg ist auch dein. Egal welche Art von Stolperstein in deinem Weg stehen, wie immer der Feind auch heißen mag, vergiss nicht, wer Gott ist, der dir zur Seite steht. Blicke auf Jesus. Hilfe ist bereit. Sein Sieg ist auch dein Sieg. In den gelesenen Versen wird Mose nicht nur daran erinnert, wer Gott ist, sondern auch was Gott tut. Erinnere dich daran, was Gott tut. Ich werde euch herausführen, Vers 6. Ich werde euch retten, befreien. Ich werde euch erlösen. Ich werde euch als mein Volk annehmen. Ich werde euch in das Land bringen. Ich werde euch Besitz geben. Im Grunde sagt Gott hier, Mose, vergiss nicht, ich bin hier der Handelnde. Ich bin die Hauptperson im Hintergrund dieses Dramas. Ich bin der Erlöser. Ich bin der Hirte dieses Volkes. Ich bin der lebendige Gott und ich weiß, was ich tue. Liebe Geschwister, auch heute noch ist unser Gott der Herr der Heilsgeschichte. Er weiß, was er tut. Denkt ihr, dass dieser Angriffskrieg, der schon fast vor einem Jahr gestartet ist, von Russland gegen die Ukraine, unseren Gott überrascht hat? Oder dass das, was gerade in der Welt passiert, geopolitisch, überhaupt auf der ganzen politischen Ebene, manchmal hat man ja das Gefühl, wir sitzen so auf einem Pulverfass, dass Gott das nicht weiß? Er weiß, was er tut. Nichts in dieser Welt passiert ohne dass Gott es weiß. Und auch die bitteren Erfahrungen, die wir machen, die Enttäuschungen und Ablehnungen, die wir erleben, sind keine Fehlplanung, sie sind kein Zufall. Gott lässt schwierige Situationen zu. Er erlaubt es, dass schwierige Menschen unser Leben erschweren, weil alle diese Probleme letztlich dazu beitragen, dass wir unsere höchste Freude in ihm suchen. Am Anfang des Jakobusbriefs, da stoßen wir auf diese merkwürdige Aufforderung. Da schreibt Jakobus seinen Lesern und auch uns diese schockierenden Worte: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Warum sollen wir Schwierigkeiten, Prüfungen nicht als Feinde, sondern als Freunde begrüßen? Vers 3. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Die Freude, von der Jakobus hier spricht, das ist nicht so das täusche Grinsen, das den Schmerz ignoriert, sondern es geht hier um eine geistliche, um eine positive Einstellung, die in der Prüfung eine Bewährung sieht, oder anders gesagt, es geht um eine geistliche Haltung, die in der Anfechtung eine Möglichkeit erkennt, Standhaftigkeit zu lernen. Denn wenn wir es lernen, mitten im Sturm der Anfechtung in Christus einen festen Stand zu haben, dann trägt das dazu bei, dass wir geistlich wachsen, dass wir innerlich verändert werden, dass geistliche Veränderung von innen nach außen stattfindet. Und liebe Geschwister, wie stabil unser Glaube wirklich ist, das zeigt sich nicht am Sonntag, wenn wir alle hier so schön sitzen und gemeinsam singen und Gottesdienst feiern. Das zeigt sich am Montag, morgen, übermorgen, wenn diese ganzen Stolpersteine auftauchen. Es zeigt sich an unserer Reaktion, wenn wir unter Druck, unter Stress geraten, wenn gewisse Ziele blockiert sind in unserem Leben, wenn wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir stolpern und fallen. Solange alle nett zu einem sind, einen loben und bewundern, ist es nicht schwer, freundlich und geduldig mit anderen Menschen zu sein. Aber wie verhalten wir uns, wenn wir unfair behandelt werden, wenn man uns ablehnt, wenn man uns verbal angreift? Das Wort Gottes heute fordert uns auf, nicht auf uns zu schauen, sondern uns zu erinnern, wer Gott ist und was er tut. Die scheinbaren, unüberwindbaren Hindernisse, die Stolpersteine auf dem Weg, ob das Kritik, Enttäuschung, Angriffe, Krankheit, Verluste sind, was auch immer. Sie sind Gott nicht unbekannt. Er lässt diese Dinge zu. Alle unangenehmen äußeren Lebensumstände, die stellen unseren Glauben eben auf diesen Prüfstand. Aber eins steht fest, meine Lieben, wir können die Prüfung nur gut bestehen, wenn wir immer wieder neu auf unseren Herrn sehen. Und wenn wir auf ihn sehen, dann sehen wir, wie der Vater ist. Unser dreieiniger Gott ist der lebendige Gott, der nur das Beste für uns will. Er ist der, der uns in Christus immer nahe ist, Matthäus, am letzten, wenn du echten Eindruck hast, du bist total am Ende, dann kannst du genau wissen, der Herr ist mit dir. Es geht weiter. Das hat er uns verheißen, bis ans Ende der Welt ist er mit uns. Und so möchte ich diese Botschaft schließen mit den folgenden ermutigenden Worten. Wenn dein Terminkalender Druck bewirkt, wenn Sorgen und Leid dich bedrängen, wenn Menschen dich enttäuschen, wenn Hoffnungen zerrinnen, wenn Träume sterben, schau auf Jesus. Er lässt dich niemals allein. Lass uns beten. Großer, allmächtiger, herrlicher Gott, du bist Jahwe, du bist der Gott, der sich offenbart hat als der existierende Gott, der in unsere Welt hineingesprochen hat. Herr, du hast Geschichte geschrieben und wir erkennen in deinem Wort die Konturen deiner Heilsgeschichte. Und wir staunen über das große Drama. Du bist der Autor dieser Geschichte und alles, was geschieht, verfolgt deine Absichten. Und du wirst über allem stehen und wirst dich verherrlichen. Und Herr, wir staunen auch, wie du dich in unserer kleinen Lebensgeschichte offenbart hast. Wir gehören zu dieser Heilsgeschichte dazu. Du hast uns die Augen des Herzens geöffnet und wir konnten erkennen, wer du bist und was du tust. Wir haben dich als unseren Erlöser, Erretter erfahren dürfen. Und das haben wir heute in diesem Gottesdienst auch gefeiert und dir auch bekundet, Herr, dass du uns alles bedeutest, dass wir dich lieben und dass wir dir vertrauen wollen. Auch wenn immer wieder auf unserem schmalen, holprigen Weg, Stolpersteine, Hindernisse, Anfechtungen, Prüfungen auftauchen und uns heimsuchen. Ja, wir wollen dieses Wort anwenden in unserem Leben, in unserem Alltag. Und egal, was die neue Woche bringt, immer wieder auf dich sehen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hilfst uns, einfach als Überwinder zu leben. Dir gehört der Sieg. Und wir danken dir, dass du uns das so deutlich zugesagt hast und dass wir das auch in unserem Herzen spüren durch deinen Geist, dass du uns nie alleine lässt und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.